Ganz herzlichen Dank für den Willkommensgruß hier bei euch in der Gemeinde. Ich freue mich, dass ich wieder mal da sein darf. Bin zum ersten Mal zum Predigen hier bei euch in dem neuen Gemeindehaus. Zum Seniorenkreis war ich schon mal, auch zum Pastorentreffen war ich schon einmal hier. Aber zum Predigen heute das erste Mal jetzt. Schön, dass das so geklappt hat. Wer regelmäßig die Herrnhuter Losungen liest, der findet am Sonntag immer oben drüber so ein kleines Feld, etwas kleiner geschrieben. Da steht dann meist der Name von dem Sonntag. Ich glaube, heute ist der 11. Sonntag nach Trinitatis oder irgendwie so. Und da sind doch immer verschiedene Bibeltexte angegeben. Und einer, das ist ein vorgeschlagener Text als Predigttext für diesen Sonntag. Die sogenannten Perikopentexte. Und diesen Predigttext, den habe ich für heute ausgewählt. Er steht in Lukas Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Eine sehr bekannte Geschichte, er wird gleich eingeblendet, der Text, könnt ihn dann auch mitlesen. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte: Gott, hab Erbarmen mit mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss: Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte, ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Alfred hat das am Anfang schon erwähnt, es geht um die wichtige Frage: Wie sieht Gott mich? Und wie sehe ich mich selber? Zwei Unfallgegner sitzen sich im Gerichtssaal gegenüber. An einer großen Kreuzung hat einer der beiden Autofahrer mit der Front seines Wagens dem anderen die Beifahrertür eingedrückt. Die Sache ist eindeutig, denn die Vorfahrt ist klar geregelt, die Schilder sind an dieser Stelle nicht zu übersehen und Zeugen für diesen Crash gibt es auch. Doch das blanke Entsetzen packt die Zuhörer im Gerichtssaal beim Urteil. Gegen alle Logik und jedes Rechtsempfinden spricht der Richter den Verursacher des Urteils, des Unfalls frei. Der eigentlich Schuldlose aber muss eine Geldstrafe bezahlen und die Gerichtskosten bekommt er obendrein aufgebrummt. Wohl, keiner von uns wünscht sich solch eine ungerechte Gerichtsverhandlung. Ähnlich aber müssen die Zuhörer, die dem Gleichnis Jesu damals zuhörten, Jesu abschließendes Urteil empfunden haben. Der Pharisäer, er ist doch weh im Volk, ein geachteter Mann. Seine religiösen Bemühungen haben Vorbildcharakter. Er setzt viel ein, damit er selbst und seine Mitmenschen von Gott gnädig angesehen werden. Er ist ein grundanständiger Mann mit einem ordentlichen, moralischen, akzeptablen Lebenswandel. Ja, sogar dem Durchschnittsbürger immer einen Schritt voraus. Es ist faszinierend. Dieser Mann hat mit großer Disziplin an sich und seinem Charakter gearbeitet. Er hat einen hohen Anspruch an sich selbst. Ein Zöllner ist der andere. Er ist nicht zu vergleichen mit einem Zollbeamten unseres Staates. Er treibt Steuern und Zollabgaben für die Fremdherren, die Römer, ein. Und schon allein damit untergräbt er den Zusammenhalt in seinem eigenen Volk. Dazu ist er ein Räuber, stets auf den eigenen Vorteil bedacht. Den Zolltarif, den streckt er wie ein Gummiband, wenn sich dem Geldbeutel des anderen noch eine müde Mark entlocken lässt. Er ist nicht nur etwas unter Normalniveau, sondern er wird zum Abschaum der Gesellschaft gerechnet und von allen gehasst. Beide kommen in den Tempel. Hier der vorbildhafte Fromme und da der letzte Dreck. Sie beide suchen die Gegenwart Gottes, wollen mit ihm reden, sammeln sich zum Beten. Und alle beiden beschreiben in den Worten ihres Gebetes die Erfahrungen ihres Lebens. Und sie bestätigen auch ihren Lebenswandel. Übertreibt der Pharisäer etwa? Recht hat er mit seinen Dankesworten. Er ist nicht in grobe Sünden verstrickt, wie Raub, Mord, Ehebruch und so weiter. Auch seine religiösen Bemühungen sind echt. Er setzt enorm viel ein, um seinen Glauben durch die Tat zu beweisen. Es ist doch richtig, was der Pharisäer vor Gott ausspricht. Doch ebenso redet der Zöllner die Wahrheit. Ich bin ein Sünder. Das pfeifen die Spatzen bereits von den Dächern und die Mitmenschen tuscheln es hinter vorgehaltener Hand. Schon lange Zeit hat er nur Mist gebaut. Es gibt keinen, auf den er noch hinunterblicken könnte. Er ist auf der alleruntersten Stufe der Gesellschaft angekommen. Bis hierhin können die Zuhörer dem Gleichnis Jesu folgen und zustimmen. Sein abschließendes Urteil aber muss für sie wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Der Sünder wird von Gott angenommen und erfährt Vergebung. Der Wohlanständige dagegen wird abgewiesen. Wir fragen uns natürlich, warum diese Beurteilung? Ist sie nicht ungerecht? Dreht Jesus etwa alle guten Maßstäbe auf den Kopf? Gelten für ihn nicht mehr Anstand und Moral? Und wird automatisch von ihm der Gesetzesbrecher von Gott bevorzugt? Nein, das ist nicht der Maßstab des Urteils Jesu. Wenn wir ihn anschauen, er hat ja selber ganz ordentlich gelebt und er hat das auch von seinen Nachfolgern, von seinen Jüngern erwartet. Er fragt in einem Streitgespräch einmal seine Zuhörer: Könnt ihr mir eine einzige Sünde nachweisen? Und sie halten alle den Mund. Ja, warum? Er hat nichts getan. Er war ein ganz ordentlicher Mensch. Von dieser Seite also werden wir das Urteil Jesu nicht ergründen können. Es ist nicht von daher zu verstehen, was offensichtlich vor Augen liegt. Jesus lässt uns vielmehr so einen kleinen Spalt so durch einen kleinen Spalt in das Herz dieser beiden Männer sehen. Ein Blick, der uns normalerweise verschlossen ist. Aber Gott sieht uns immer so. Sehr treffend kennzeichnet das Alte Testament Gottes Sicht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und nur aus diesem Blickwinkel ist das Urteil Jesu zu begreifen. Bei einem Blickwinkel geht es um das Sehen. Und ich glaube, wir wissen alle, man kann richtig und man kann auch falsch hinschauen. Was sieht denn der Pharisäer? Er sieht sich selbst. Und er sieht andere Menschen im Vergleich mit sich selbst. Während er seine eigene Moral beobachtet, beschreibt er die Unmoral der anderen. Sein Maßstab richtet sich nach denen, die unter ihm stehen. So sieht er an sich herunter und sagt sich, du bist doch ein ganz passabler Kerl. Im Gegensatz zu manchen anderen. Stimmt ja auch. Das Elend dieses Pharisäers besteht in seiner Selbstgerechtigkeit und Lieblosigkeit. Er setzt sein Vertrauen in sein eigenes Ich, in seine frommen Leistungen, in das, was er getan hat, und andere, die nicht so viel auf die Liste bringen, die verachtet er. Und die Belohnung, die er von Gott für seine eigene Leistung erwartet, sie wird ihm von Jesus nicht zugesprochen. Ganz anders der Blick des Zöllners. Er wagt seine Augen nicht aufzuheben, heißt es hier. Die anderen Menschen um ihn herum, die spielen für ihn im Moment keine Rolle. Er nimmt sie überhaupt nicht wahr. Er allein steht vor Gott, vor seinem Gott. Und er sieht nur sein Leben im Licht des Heiligen. Bleiben wir hier mal einen kleinen Moment stehen. Das sind entscheidende Augenblicke in unserem Leben, wenn wir ganz allein sind mit unserem Gott. Nur ich und Gott. Niemand sonst. Es können die segensreichsten Momente unseres Daseins werden, wenn wir diesem Alleinsein mit Gott nicht ausweichen. Wer bin ich vor ihm? Dem Heiligen, dem Reinen, dem Sündlosen. Wer bin ich, wenn der einzig Reine mir den Spiegel vorhält, mir ganz allein? Und wenn nur ich mich in diesem Spiegel sehe? Wenn ich ehrlich bin, dann bleibt nichts als die Erkenntnis dieses Zöllners. Herr, ich bin ein Sünder. Ich habe nicht nur einzelne Sünden begangen, sondern meine ganze Existenz ist von der Sünde verdorben. Sei mir gnädig, Gott. Wenn ich so allein vor Gott stehe, dann kann ich eigentlich nur kapitulieren vor ihm. Keine meiner noch so frommen Leistungen hat vor ihm Bestand. Vor Gott zerbricht das alles. Nicht, weil er es zerbricht, sondern es zerbricht wie von selbst. Es zerfällt in Schutt und Asche, weil wir begreifen, wer wir vor Gott sind. Spürst du das? Diese Bitte, Gott sei mir Sünder gnädig, die kann man nicht so nebenbei sagen, so im Vorbeigehen, sondern die kann man nicht nachlässig sagen und überhaupt nicht dann, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Nein, ich kann sie nur sagen, wenn ich wirklich in der Gegenwart Gottes ganz allein stehen bleibe und mich so sehe, wie er mich sieht. Der Zöllner schlägt an seine Brust, heißt es hier. Besser, er schlägt auf sein Herz. Die Bibel sagt uns ja, von daher kommen alle bösen Gedanken und Regungen. Und es ist eine Zeichenhandlung, Hand aufs Herz. Sei ganz ehrlich. Und so spricht es der Zöllner dann auch aus. Gott, ich bin ein Sünder. Sei mir gnädig. Und dieser geht mit der Vergebung Gottes beschenkt in sein Haus zurück, ganz im Gegensatz zum selbstgerechten Pharisäer. Der Zöllner wird von Christus gerecht gesprochen. Gott hat ihn an diesen Punkt geführt, wo sein bisheriges Leben zerbricht. Und weil er das offen eingesteht, kann Jesus ein neues in ihm und mit ihm beginnen. Ich bin überzeugt, dass wir immer wieder einmal an solch einen Wendepunkt kommen müssen. Zu oft schauen wir auf andere Menschen und messen uns an ihnen. Und wie gerne werden dann Ausreden gebraucht. Manchmal im evangelistischen Gespräch dann sagen mir Leute, also wenn ich so manche Christen sehe, wie die sich benehmen, wie die leben, dann möchte ich lieber kein Christ sein. Ist ja richtig. Es benehmen sich nicht alle Christen immer gut. Aber Gott wird mich einmal nicht fragen, was die anderen gemacht haben. Er wird mich nur fragen, wie sieht es bei dir aus? Wie siehst du dich selbst, nur dich in meinem Spiegel? Bleib einmal stehen vor Gott, du ganz allein. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern misst dich an dem Maßstab Gottes, an dem biblischen Maßstab. Und wenn du dich in diesem Licht als Sünder erkennst, dann darfst du wie der Zöllner beten, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und du darfst auch wie der Zöllner erfahren, Gott vergibt und nimmt mich an und beginnt ein neues in mir. Ein altes Lied, früher oft gesungen, da sagt der Liederdichter, Jesus nimmt die Sünder an. Sage doch dies Trostwort allen. Und Jesus selbst bezeugt das. Er sagt, ich bin als Arzt für die Kranken gekommen. Und dieses Trostwort gilt auch heute noch. Warum nimmt Jesus den Zöllner an, diesen Sünder? Warum wird er begnadigt? Manche Christen haben mir gesagt, weil er sich vor Gott gedemütigt hat. Ja, das hat er. Aber ich glaube, diese Erkenntnis alleine ist zu kurz gedacht. Ist diese Demutsübung etwa seine Leistung, mit der er Gottes Vergebung erkauft? Nein, solch eine Beurteilung finde ich in den Evangelien nicht. Der Zöllner erfährt Vergebung, weil er im Vertrauen auf Gott und seine Güte um die Vergebung bittet und Gott sie ihm dann bedingungslos schenkt. Allein das Vertrauen auf die Güte Gottes, die rettet ihn. Würde Gott sie aufgrund irgendwelcher Leistungen zusichern, dann wäre doch auch der Pharisäer nicht leer ausgegangen. Aber Gott rechnet nicht auf. Er beschenkt den, der nichts zu erwarten hat, mit seiner großen Güte. Was für ein Angebot ist das? Da stehen sie nun in der Geschichte Jesu, der Pharisäer und der Zöllner. Und sie erscheinen wie zwei völlig unterschiedliche Typen. Und es scheint, als wäre ein Mensch entweder der Pharisäer oder der Zöllner. Beim oberflächlichen Lesen könnte es dieser Bibeltext so nahe liegen. Aber bin ich nicht manchmal beides in einer Person, Pharisäer und Zöllner? Kann der Pharisäer nicht ein Schattenbild sein, das den gerechtfertigten Zöllner begleitet, vielleicht sogar sein Leben lang? Ein Mensch erfährt Gottes Güte und Vergebung und wird frei von seiner Schuld. Gott fängt ein neues Leben in ihm an. Warum tut er das? Warum tut Gott das? Ich habe eben schon einmal gesagt, manche Christen sagen mir, weil er sich gedemütigt hat. Und genau darauf möchte ich noch einmal ansprechen. In diesem Denken liegt nämlich etwas Gefährliches. Glaubt der Zöllner nämlich wegen seiner Demut gut anzukommen bei Gott, dann baut er ja auf seine eigene Leistung. Auf die Demut, die er produziert. Und dann wird es nicht lange dauern und er wird vielleicht etwa so beten: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie dieser selbstgerechte Pharisäer. Ich vertraue allein auf deine Gnade und lebe von deiner Vergebung. In meinem Leben ist dein Wort der Mittelpunkt. Ich lese jeden Tag darin und gehe sonntags zum Gottesdienst. Ich habe mich nicht von der modernen Theologie beeinflussen lassen und schneide von deinem Wort nichts ab. Ich trage das Markenzeichen, bibeltreu. Ich gehe auch nicht mit fragwürdigen Dingen um, wie das manche Christen tun. Merkt ihr, wie schmal die Grenze ist zwischen diesen beiden Typen? Wie sie vielleicht sogar manchmal ineinander überfließen können? Der Theologe Helmut Thielicke hat einmal gesagt, die Gnade Gottes kann tatsächlich durch die Fäulnis der geistlichen Eitelkeit verdorben werden. Und er macht das dann so in einem sehr krassen Beispiel deutlich. Der Schwefelgeruch der Hölle ist nichts gegenüber dem üblen Geruch, wie ihn die in Fäulnis übergegangene Gnade Gottes erregt. Ein krasses Wort. Aber ist es nicht wahr? Gottes Gnade vergeht zwar nicht durch unseren Hochmut, aber sie kann in unseren Händen verfaulen. Paulus sagt einmal, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. In der alten Lutherbibel hieß das immer, alles ist neu geworden, aber das stimmt so nicht ganz. Es ist nicht alles neu geworden, nein. Gottes neue Lebensordnung hat Einzug gehalten bei dem, der mit Jesus lebt. Aber weil noch manches von unserem alten Wesen an uns haftet, bleibt uns eigentlich nichts als diese Bitte. Gott, sei mir Sünder gnädig. Auf nichts anderes kann ich bauen. Man könnte man ja fragen, ja, aber wird denn nie etwas anders? Wird da auch nichts neu? Bleibt mein Leben immer auf dieser Stufe stehen? Nein. Wenn ich dem Gott vertraue, der den Sünder gnädig ansieht, dann werde ich verändert. Aber es ist nie meine eigene Leistung. Es ist nicht das, was ich tue und was ich aus mir heraushole, sondern es ist einzig die gütige Zuwendung Gottes. Und darum verändert mich letztlich nur diese eine Bitte. Gott, sei mir Sünder gnädig. Denn sie erwartet, dass Gott sich in meinem Wesen, in mir durchsetzt, dass er mich von innen heraus verändert. Der Psalmbeter David hat das begriffen, so wie dieser Zöllner auch. Er sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Nicht mein Wille, nicht meine Leistung schafft das neue Leben in mir, sondern allein die gnädige Zuwendung des guten Vaters im Himmel. Darauf dürfen wir vertrauen und darum beten, Gott, sei mir Sünder gnädig. Dieses Gleichnis ist für mich ein unendlich starkes Beispiel, mit wie viel Liebe und Güte Gott uns beschenkt. Und was für ein großes Geschenk es ist, diesen Gott zu kennen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du dich uns so darstellst, als der, der die Gescheiterten, die Verlorenen, die Kranken annimmt und heilt. Herr, wir wollen dir danken für das, was du in unserem Herzen getan hast, und es nicht vergessen, dass allein deine große Güte ist. Amen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. So segne euch der gütige Gott. Amen.